Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Amen. Der Predigtext steht geschrieben im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 7. Kapitel. Paulus schreibt: Das sage ich aber, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Soweit der Text. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir loben dich für dein heiliges Wort. Verleihe uns deinen Heiligen Geist, dass wir es in einem guten Herzen bewahren und Frucht bringen in Geduld. Darum bitten wir dich durch deinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wenn die Zeit knapp ist, verhältst du dich anders. Du setzt ganz andere Prioritäten. Was zu tun und zu lassen ist, wird auf einmal ganz klar, denn du bist fokussiert, strebsam, fest entschlossen in deinem Handeln. Beispiele aus dem Alltag gibt es wie Sand am Meer. Die Prüfung in der Schule ist nicht mehr erst in 2 Monaten, sondern morgen. Der Zug oder der Bus fährt in wenigen Minuten. Das Haus brennt. Oder die Ärztin teilt dir mit, dass du nur wenige Monate zu leben hast. Damit ist die Brücke zu dieser Bibelstelle geschlagen, an deren Anfang und Ende steht das, worum es heute auch in dieser Predigt geht. Die Zeit ist kurz, das Wesen dieser Welt vergeht. Gemeint ist natürlich die Wiederkunft Jesu Christi und die Neuerschaffung von Himmel und Erde. Wir haben es gerade getan und wir tun es fast jeden Sonntag. Wir bekennen den Herrn, der kommen wird, um die Lebendigen und die Toten zu richten. Aber richtig vor Augen hat das kaum einer von uns. Und ich schließe mich gerne ein. Ganz anders war es für die Autoren des Neuen Testaments, wie wir auch in diesen Zeilen des Paulus hören. Die sogenannten letzten Dinge, das Kommen des Herrn, jüngstes Gericht, Auferstehung der Toten, neuer Himmel und neue Erde, sie waren für Paulus und Petrus und Johannes und Co. eminent wichtig und daher mitbestimmend in allen Briefen und Anweisungen an die Christen im ersten Jahrhundert. Wir dagegen haben gemerkt, dass das durchaus ein bisschen dauern kann, bis der Herr kommt und die letzten Dinge vonstatten gehen. Was wir aber durchaus von dem Herrn selbst und von seinen Aposteln lernen können, ja müssen, ist, dass es wirklich jede Sekunde losgehen könnte und dass wir unser Leben in diesem Bewusstsein zu führen haben. Und auch wenn dich die Wiederkunft Christi und das jüngste Gericht und das Vergehen dieser Welt nicht so sehr bewegen, müsste es deine eigene Vergänglichkeit tun. Nichts führt dir so deutlich vor Augen, dass deine Zeit auf Erden knapp ist und das Wesen dieser Welt vergeht wie der Tod. Kein einziger von uns weiß, wann er sterben wird. Es gibt nicht einmal die Garantie, dass wir diesen Tag überleben. Das habe ich unsanft erfahren müssen, als mein Vater im vergangenen Mai verstarb, ganz plötzlich, völlig unerwartet. Er erfreute sich bester Gesundheit. Wir dürfen also nicht so tun, als würde es selbstverständlich weitergehen, als hätten wir alle Zeit dieser Welt, als würde wirklich gar nichts vergehen. Also egal, ob der Herr Jesus Christus zu uns kommt oder wir zu ihm gehen durch den Tod, für uns als Einzelne wird es dasselbe sein. Und deshalb ist es geradezu geboten, aber auch weise und ratsam, das ganze Leben vor diesem Hintergrund zu führen. Die Zeit ist kurz, das Wesen dieser Welt vergeht. Wie führen wir aber ein Leben in diesem Bewusstsein? Grundsätzlich gehört dazu, den christlichen Glauben ernst zu nehmen und zu praktizieren. Die Verbindung mit Jesus Christus lebendig zu erhalten, seine Vergebung oft und gezielt zu suchen, bei den Mitmenschen aufmerksam und hilfsbereit sein. Wie ich vor vielen Jahren einem erwachsenen Täufling erzählte, die Praktizierung des christlichen Glaubens besteht im Wesentlichen darin, sich Gott und dem Mitmenschen immer wieder zuzuwenden. Darüber hinaus gibt uns Paulus in dieser Stelle weitere Weisung. Zusammengefasst hält er uns dazu an, einen gesunden Abstand von den Dingen dieser Welt zu hegen, damit wir frei sind, christlich zu handeln. Und christlich heißt, frei für diese Welt, frei für den Dienst Jesu Christi, frei für den Dienst am Nächsten. Diesen Gedanken entfaltet Paulus anhand von drei Beispielen. Erstes Beispiel: Für Verheiratete und für Heiratswillige soll weder die Ehe noch der Ehepartner das Wichtigste im Leben sein. Das schreibt Paulus unter anderem, weil die Ehe zu dieser vergänglichen Welt gehört. Sie ist ein Bund, bis der Tod euch scheidet. Aber Vorsicht, das heißt keineswegs, dass man den Ehepartner vernachlässigen oder für selbstverständlich halten soll oder darf. Im Gegenteil, und das sage ich als Geschiedener, im Gegenteil, investiert in eure Ehe. Habt Augen, Ohren und ein Herz für den Ehepartner. Aber bitte nicht den Fehler machen, alles andere über die Ehe, über den Ehepartner zu vergessen. Das ist die eigentliche Aussage hier. Wie viele Menschen heiraten und lassen danach den Gottesdienstbesuch und die sonstige Praktizierung des Glaubens links liegen? Wie viele setzen im Blick auf ihre Ehe und Familie ihre Prioritäten so, dass Kirche und Glaube einfach nicht machbar sind? Es gilt also auch im Blick auf die Ehe, Freiräume und ausreichende Kapazität für die Praktizierung des Glaubens zu haben. Zweites Beispiel. sich weder von empfundener Trauer noch von empfundener Freude gefangen nehmen und sich von der Praktizierung des Glaubens abbringen lassen. Trauer ist eine Emotion, die zum menschlichen Dasein dazugehört. Daher ist es wichtig, dass wir sie ernst nehmen und uns ihr stellen. Dass wir auch Hilfe in der Trauer suchen und anderen, die trauern, Beistand leisten. Das tun wir aber, damit wir und sie mit dieser Trauer leben lassen. Gut leben lassen. Ich habe von so vielen gehört, die Trauer ist eigentlich nie überwunden. Sie ist immer irgendwie da, kommt ganz unerwartet, aber man lernt damit leben. Das ist das Ziel. Aber aus dem Blick des Paulus das Ziel, damit wir wiederum unseren Glauben ungestört und frei leben können. Freude wiederum ist wunderbar. Sie kann und soll genossen und bewusst erlebt werden. Wir haben vorher, vor dem Gottesdienst, über die schöne Trauung gesprochen. Ach, ist das schön. Wir sind keine Pietisten. Wir müssen nicht in den Keller gehen, um zu lachen. Im schlimmsten Fall aber kann die Freude wie eine Droge wirken und uns berauschen. So sehr, dass wir nur noch mehr und mehr davon brauchen oder ihr aber nachtrauern, wenn sie zu lange ausbleibt. Sprichwort Spaßgesellschaft. Somit werden wir in unserem Handeln unfrei. Wir haben weder Kopf noch Herz noch Hände zur Verfügung für Gott und den Mitmenschen. Ihr merkt hoffentlich, Paulus argumentiert keineswegs gegen die Trauer oder die Freude, sondern für die Freiheit und Fähigkeit zu glauben und zu hoffen und zu leben. Unsere Aufgabe ist es dabei, uns nicht so sehr gefangen nehmen oder berauschen zu lassen, dass wir nicht mehr als Christenmenschen leben können. Drittes Beispiel, wenn ihr etwas kauft, betrachtet es so, als könntet ihr es nicht behalten. Auch an dieser Stelle möchte Paulus uns nicht die Freude am Einkaufen verderben, sondern unsere Einstellung dazu justieren. Wir hängen unser Herz nicht so schnell daran, wenn wir begreifen, dass alles in dieser Welt, was wir mit Geld kaufen können, zu dieser vergänglichen Welt gehört. Ihr kennt den alten Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das ist ernüchternd, aber auch hilfreich. Wie viel mentale Kraft wird frei, wenn wir nicht nur an den Erhalt und die Vermehrung unseres Besitzes und unseres Vermögens denken? Und ja, das ist auch ein Grundgedanke für die christliche Haushalterschaft. Also auch hier geht es um das Frei werden für das, was nicht vergeht, sondern ewig bleibt. Die Zeit ist knapp. Das Wesen dieser Welt vergeht. Durch die Gnade Gottes kommt das, was bleiben wird, für alle, die getauft sind und Jesus Christus vertrauen. Der endgültige Freispruch von aller Schuld. Da müssen wir nicht mehr zur Beichte kommen, weil es ein für alle Mal vorbei sein wird mit Schuldigwerden. Der endgültige Freispruch von von aller Schuld, die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben, eine neue Erde und ein neuer Himmel. Bis dahin gilt es, einen gesunden Abstand von den Dingen dieser Welt zu hegen, damit wir frei sind, christlich zu handeln. So entspricht jetzt schon dem, unser Leben dem, was der dreieinige Gott für uns bereithält und uns aus Gnaden geben wird. Und der Friede Gottes, der alles, was wir verstehen können, weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.